Westfalenwelle,
da wo ich lebe.
Die NRW-Stiftung präsentiert Plattmakers in Nordrhein-Westfalen.
Schön, dass ihr wieder reinschaltet bei Plattmakers in NRW und ich bin Markus Hiegemann. Heute begrüße ich Gisbert Strohdrees. Er ist seit 37 Jahren Redakteur beim Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben in Münster. Und er ist auch als Autor tätig. Was er da so geschrieben hat, das erfahrt ihr heute hier im Podcast. In Plattmarker-Style feiert heun koier ich mit Gisbert Strohdrees. Heu ist nirgendein 160 in Hasewinkel buren und sein Norme ist seit nirgendein 188 mit dem Wirkenblar für Landwirtskopf in Münster verbungen. Gisbert, wenn man seit 37 Jahren als Redakteur und Schreiber mit dem Münsterlande und den Leuten in der Stadt und ob die am Lande zu down hiert, hier ist die circa auch mit dem Platt zu down.
Ja klar, das war im Prinzip vor allem, als ich angefangen habe, die gängige Sprache der Landwirte. Das hat sich inzwischen geändert. Da ist wirklich auch eine andere Generation am Start, auch auf den Höfen, die nicht mehr so unbedingt Plattdeutsch spricht. Es gibt noch einige Plattdeutschsprechende, aber als ich anfing, war das deutlich mehr. Und das hat mir natürlich geholfen, dass ich es zumindest verstehen konnte. Ich habe es selber nie gelernt zu sprechen. Verstehen kann ich jedes Wort, also zumindest was hier Münsterland, Ostwestfalen und auch das westliche Münsterland angeht, wo ja bekanntlich ein etwas anderes ins Niederländisch gehende Plattdeutsch gesprochen wird. Meine Mutter kommt von daher und so gesehen habe ich oft so scherzhaft gesagt, ich bin dreisprachig aufgewachsen, also Hochdeutsch und dann eben das Hasewinkler Platt und das Westmünsterländer Platt. Und in Gesprächen mit Landwirten war das natürlich immer sozusagen wichtig, das zu verstehen. Obwohl ich mir manches Mal gewünscht hätte, vielleicht hätte ich noch mehr von den Landwirten herausbekommen, wenn ich selber gesprochen hätte, weil die dann ja doch noch mehr sozusagen Vertrauen aufbauen. Aber wenn man als Redakteur vom Wochenblatt kommt, dann gehört man tatsächlich oft zur Familie und bekommt Dinge zu hören, die man, glaube ich, als Journalist einer Tageszeitung oder vom Rundfunk oder meinetwegen vom Spiegel FAZ niemals zu hören bekommen hätte. Also insofern, ja, das war immer ein Türöffner. Und Plattdeutsch hat mich insofern auch immer befasst. Es kamen immer Wünsche von den Leserinnen und Lesern, wir sollten doch mehr Plattdeutsch im Wochenblatt bringen. Aber wir haben es ja mit ganz Westfalen und mit den angrenzenden Regionen, also mit Rheinland, mit Hessen, mit Niedersachsen zu tun. Und ja, wenn man da einen plattdeutschen Text bringt, dann läuft man als Redakteur Gefahr, dass drei Viertel der Leser das nicht verstehen, obwohl sie Plattdeutsch sprechen. Aber ich habe immer versucht, das irgendwie andersrum in meine Arbeit einzuflechten. Am bekanntesten vielleicht diese Flurnamen, die ich erforscht habe, die ja auch ja ohne Plattdeutsch gar nicht zu deuten sind.
Hier hast du denn mal versäuget, Platte Kürn, Platte Körn, Platte Porten.
Ja, so ein Biert genau, aber das ist nicht so wie lautet Bärte.
Du schreibst über Platt, aber um Hochdeutsch.
Ja, genau. Das ist Hochdeutsch dann über Platt, wo wir dann bestimmte Redensarten vielleicht erklären oder wo wir, ich habe es ja eben schon genannt, die Hof- und Familiennamen erklären oder die Flurnamen, in denen ja ganz viel Plattdeutsch, Niederdeutsch und auch schon aus früheren Jahrhunderten sozusagen sich verbirgt. Ich berichte natürlich auch immer gerne über, ja, zum Beispiel niederdeutsches Theater. Das habe ich im Wochenblatt eingeführt, dass wir jedes Jahr im Ende Oktober, Anfang November, wenn die Spielzeit anfängt, eine Übersicht bringen der plattdeutschen Bühnen in Westfalen. Wenn ich das kurz erzählen darf, ich habe vor vielen Jahren eine Reportage über so eine plattdeutsche Bühne im Münsterland gemacht. Ich glaube, das war irgendwie Dorsten Wulfen irgendwo die Ecke. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Und bin dann auf die Idee gekommen, das zu organisieren. Aber das ist ganz schwer, weil die plattdeutschen Bühnen natürlich mal bei Kolping sind, mal bei der Gemeinde sind, mal vom Heimatverein organisiert werden, mal sind es selbstständige Verbände, Vereine. Also es gibt sozusagen keinen Dachverband der plattdeutschen Bühnen in Westfalen, den man einfach hätte anschreiben können. Und ich habe dann damals einfach mal einen Stein ins Wasser geworfen, habe die 10, 12, die ich rausgefunden habe, damals veröffentlicht und habe dann einen Aufruf gemacht, so, die plattdeutschen Bühnen in Westfalen, die hier genannt werden möchten, mögen sich bitte melden. Und nach ist der Kreis immer größer geworden. Wir hatten manchmal Ausgaben, wo wir wirklich 3 Doppelseiten mit Terminen veröffentlicht haben. Die Vereine waren natürlich sehr froh darüber. diese Öffentlichkeit zu haben, übers Dorf hinaus, über die Kirchturmsgrenze hinaus. Die haben es sicher auch als Anerkennung ihres Engagements gesehen. Und ja, ich habe immer gesagt, man muss da nicht jedes Stück mögen. Wir alle wissen, dass es da große Qualitätsunterschiede gibt. Aber den Ansatz, sozusagen diese Sprache auf die Bühne zu bringen und interessante Stücke zu bringen, fand ich immer spannend und wichtig. Als Teil der, wenn man so will, ländlichen Kulturarbeit. Ich will das bestimmt nicht überhöhen. Aber da gab es manche sehr interessante Stücke.
Ich habe ja von der Niederdeutschen Bühne gehört, dass die Zuschauerauslastung bei niederdeutschen Stücken 95% beträgt, während sie bei hochdeutschen Stücken im Stadttheater vielleicht 80% erreichen. Kannst du das bestätigen?
Das ist so, das höre ich auch immer wieder und ich habe da auch die ein oder andere Aufführung gesehen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die niederdeutsche Bühne ganz eng mit dem Stadttheater, mit den städtischen Bühnen verknüpft sind hier in Münster, die natürlich nochmal eine ganz andere Breitenwirkung haben. Ja, es ist einfach auch nochmal ein ganz anderer Rahmen als irgendein sozusagen Saal in einer Gaststätte in einem kleinen Dorf. Also das große Haus im Theater oder auch das kleine, habe ich auch schon mal gesehen, ist natürlich eine ganz andere Bühne. Die Bühne selber ist eine andere, die Räumlichkeiten sind andere und das ist einfach ein ganz anderer Theaterabend. Ist besonders attraktiv. Und vielleicht noch dazu, ich erinnere mich sehr gerne bis heute an die niederdeutsche Bühne, die sich mal vor 15 Jahren an Goethes Faust gemacht hat. Hannes Demming hat es damals übersetzt. Ich habe damals gesagt, das geht nie. Wie soll das gehen? Diese ganzen Schichten, die Goethes Faust hat, also Faust 1, auf Plattdeutsch zu bringen. Aber da war ich sehr positiv überrascht und ich war nicht der Einzige. Und wenn ich mich recht entsinne, war das eine der meistbesuchten Vorstellungen in dem Jahr.
Toll. Wenn ich unseren Hörern da draußen schon mal was verraten darf, im nächsten Podcast geht es übrigens um niederdeutsches Theater. Da gibt es einen Rundumschlag. Wie morgt Theater? Heißt nämlich ein niederdeutsches Theaterseminar, das bei Warendorf stattfindet. Und dazu werden wir dann unter anderem mehr von Hermann Fischer von der Niederdeutschen Bühne in Münster erfahren. Und dieser Podcast, Wie morgt Theater, der wird dann ab Anfang April auf unserer Seite platt.nrw.de zur Verfügung stehen. Die Sendung gibt es dann am 13. April am Palmsonntag. Zurück zu dir, Giesbert, und zur niederdeutschen Theaterarbeit. Das Ressort Theater hast du aber inzwischen abgegeben.
Kultur und Freizeit heißt es heute. Dieses Ressort habe ich vor 2 Jahren an eine junge Kollegin, einen jungen Kollegen abgegeben, die das also sozusagen weiterführen, betreuen und natürlich auch wieder die niederdeutschen Bühnen als Spielplan veröffentlicht haben. Wir haben es damals Notizen vor Ort genannt. Genau.
Dio Hess, viele Beuker schrieben, Fake steigt dein Landwehrskop und erhock de Geschichte im Mittelpunkt. Kann man sagen, dat Höfe, Bauern, Hungerjahre, dat eiste Bauke ist, bat Dio Riut bracht hier's.
Ja, das war mein Einstieg beim Wochenblatt. Der damalige Chefredakteur Paul Schulze-Gehm hat mich damals für 2 Jahre eingestellt als junger Volontär. Mit dem Auftrag, ich sollte die Geschichte der Landwirtschaft im Nationalsozialismus in Westfalen recherchieren und in einer Artikelserie veröffentlichen. Und der Schulze-Gehm war sehr geschichtlich interessiert und er hat damals schon gesagt, wir müssen das unbedingt aufarbeiten. Damit hat sich noch nie jemand intensiv befasst. Und das habe ich damals gemacht und unterscheidet sich damit natürlich von ja so einer typischen Studierklausearbeit. Ich habe jede Woche einen Artikel geschrieben zu diesem Thema, also Vorgeschichte und so weiter und so fort. Und der Artikel findet natürlich eine Auflage von 65.000 Abonnenten. Das kann man mal 4 nehmen. Man hat also etwa 200.000 bis 250.000 Leserinnen und Leser. Durch diese Artikelfolge habe ich nicht nur viele Tabus sozusagen aufgehoben, sondern einfach auch mal die Menschen darüber ins Reden gebracht und auch ins Schreiben. Ich habe sehr viele Leserbriefe damals bekommen und es stand von Anfang an fest, wenn da genug Material zusammenkommt, stellen wir die Beiträge nochmal in einem Buch zusammen. Und so ist es dann eben auch gestehen. Höfe, Bauern, Hungerjahre.
Et kreit über de Zeit bit nirgendwo 150, ist das so?
Ja, 1950, ja, genau. Ich habe also im Prinzip die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also es geht so um 1900 los und dann so die 20er Jahre, Weltwirtschaftskrise, Inflation und Radikalisierung auf dem Land und all diese Dinge. bis hin zu Kriegserfahrung, Novemberpogrom 38. All diese Themen waren damals, ja, natürlich Gesprächsstoff, wurde viel darüber gesprochen, aber solide wissenschaftliche Informationen zu den Themen waren nach wie vor knapp. Das kann man sich heute eigentlich nicht mehr so vorstellen. Zum Glück hat sich da ja sehr viel geändert und viele Fragen, die ich damals nicht klären konnte, kann ich inzwischen klären, aber auch das zu formulieren war wichtig und zu recherchieren. Es gab zum Beispiel bis dahin, wenn ich das sagen darf, keine Liste der nationalsozialistischen Landesbauernführer in Westfalen. 1933 wurde ja der Reichsnährstand gegründet, in ganz Deutschland, im ganzen Reich, in Westfalen die Landesbauernschaft, und die Namen waren bis Ende der 80er Jahre verdrängt. Und das war zum Beispiel eine der Arbeiten, die ich gemacht habe, überhaupt erstmal herauszufinden, ja, wer war denn da eigentlich, ich sage mal in Anführungsstrichen, tonangebend. Also wer waren die Mächtigen, wer steckte dahinter und so weiter und so fort. Also das war wissenschaftlich sicher nicht tiefgründig, das war keine Doktorarbeit, aber hat doch zum ersten Mal die Türen geöffnet für diese Themen.
Themenwessel. Du hast ja auch Beuker für Kinder geschrieben mit Bilan von Gabi Cavelius.
Ja, Gabi Cavelius, genau.
Welke?
Das erste Kinderbuch hieß Was brummt da auf dem Bauernhof? Es stellt Landmaschinen vor, die, also vom Traktor über die Melkmaschine und den Maishäcksler bis zum Zuckerrübenroder. Es wendet sich einfach an Kinder, die sich für die Landtechnik interessieren. Das ist entstanden zu einer Zeit, ich war junger Redakteur, junger Vater und habe damals die Kinderseite im Wochenblatt redigiert und betreut und geschrieben. Und habe da auch mehrere Seiten gemacht zum Thema Landtechnik. Also wie funktioniert ein Mähdrescher, wie funktioniert eine Rundballenpresse, wie funktioniert eine Melkmaschine, wie auch immer. Kolleginnen und Kollegen haben mir damals gesagt, na, das brauchst du doch eigentlich nicht zu machen. Die Kinder wissen doch, wie eine Melkmaschine funktioniert oder ein Mähdrescher. Ich war mir da nicht ganz so sicher. Auch die Bauernkinder übrigens nicht. Fragen Sie mal ein Bauernkind von einem Ackerbaubetrieb in der Soester Börde, wie eine Melkmaschine funktioniert. Das kann das Kind nicht wissen, weil es diese Maschine überhaupt nicht kennt. Kinderbücher haben damals, als dieses Buch rauskam, das erste war 1998, 99, glaube ich, haben damals immer noch Bauern gezeigt, die mit der Milchkanne über den Hof liefen. Die Bäuerinnen hatten Kopftücher. Die liefen einzeln hinter jedem Huhn her, um die Eier zu sammeln. Also ein sehr idyllisches Bild wurde da gezeichnet. Aber dass die landwirtschaftlichen Betriebe mit moderner Technik ausgestattet waren, das tauchte in den Kinderbüchern kaum auf. Also hin und wieder mal ein Traktor, aber das war's dann schon. Gabi Cavelius und ich, sie als Zeichnerin und Grafikerin und ich als Redakteur, wir haben uns die Maschinen angeschaut und haben die sozusagen, ja, heute sagt man virtuell durchgeschnitten. Also einen Mähdrescher haben wir der Länge nach durchgeschnitten, um mal zu gucken, was passiert da innen drin. Also so ein bisschen wie die Kollegen und Kolleginnen von der Sendung mit der Maus, aber eben ohne Kamera, sondern nur im Bild. Das Buch war damals erst ein bisschen mit Skepsis beladen. Einige Kollegen und auch hier im Verlag hieß es erst, naja, ein Kinderbuch. Der ein oder andere war da ein bisschen skeptisch, aber es war sofort ein voller Erfolg. Und ja, hat eine große Auflage sofort erreicht. Und wir haben dann das zweite Kinderbuch gemacht, Energie aus der Natur. Da ging es um regenerative Energie, heute ganz modern. Das war 2003, ist ja auch schon über 20 Jahre her, wo wir erklärt haben, wie man aus Sonne Strom gewinnt, wie man Heizungswärme gewinnt, warum ein Kompost anfängt, warm zu werden, wenn er als Kompost da so liegt, oder ein Misthaufen, warum dampft der? Wie kann man aus Gülle Strom machen? Das hört sich jetzt alles hochtheoretisch an, aber wir haben das versucht für Kinder zu erklären und die Zuschriften von jungen Leserinnen und Lesern haben mir gezeigt, es funktioniert.
Und 2008 raftet Neon Dröhretbauk, was ackert da auf Hof und Feld?
Ja.
Alles über Traktoren für Kinder leicht erklärt.
Genau.
Marketet sie und Kitzken stolz, wenn man weit, dass diese Beuker auch in andere Sprachen ihr was satt worden sind.
Ja, das macht mich schon ein bisschen stolz, aber wenn wir schon bei der Frage sind, am meisten freut es mich wirklich, dass ich die jungen Leserinnen und Leser überhaupt erreiche, egal welcher Sprachen, welcher Nationalität. Das finde ich wirklich toll. Ich habe irgendwann mal eine Karte bekommen von einem kleinen Jungen, handgemalt, der war so 8, 9, 10, schätze ich mal. Ich glaube, aus Österreich war das. Der schrieb mir dann, lieber Gisbert Strohdrest, mit deinem Buch gehe ich abends ins Bett und stehe morgens wieder auf, irgendwie sowas. Also der war total vernarrt in dieses Buch. Und das Besondere war, 3 Tage später schrieb mir seine Mutter. Also erst schrieb der Sohn und dann 3 Tage später die Mutter, die mir dann schrieb, sie freut sich so sehr, dass ihr Sohn über dieses Buch Freude am Lesen bekommen hat. Mehr kann man als Redakteur und Buchautor wirklich nicht erreichen in diesem Leben. Das hat mich einfach gefreut. Das macht mich stolz. Ja, dass es Koreanisch gibt, dass es Schwedisch gibt, dass es Französisch gibt. Toll. Zeigt mir ja, dass es nicht nur in Deutschland diese Lücke gibt mit den Kinderbüchern, sondern offenbar auch in anderen Ländern. Ist wirklich, wirklich ein tolles Ergebnis und macht Freude. Aber am meisten Freude machen mir wirklich die Zuschriften der Kinder und so ein Echo. Wie gesagt, ein Kind, vor allem Jungen, lesen ja, wie man hört, weniger als Mädchen. Die zum Lesen zu bekommen über diesen Weg, da muss ich sagen, ja, da freue ich mich drüber.
Van dem Eisenbauk, was brummt da auf dem Bauernhof, rittet irgendeine Niederlandsteiche, Iutrave.
Ja, genau.
Was hätt dann deu eigenen Kinder, tau dien Kinderbeukern sagt?
Ja, die haben natürlich, die wussten das natürlich auch, die mussten auch die ersten Manuskripte lesen. Und die allererste Idee stammt übrigens auch von meinen Kindern, die heute über 30 sind. Und ich habe ja inzwischen auch schon 4 Enkelkinder, denen ich das vorlesen darf. Das ist natürlich auch eine große Freude. Wenn der 5, 6, 7-Jährige zum Buchregal geht und sagt, Opa, kannst du mir vorlesen? Und tripp, 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 dann läuft er zum Buchregal und zieht dieses Buch raus. Da freue ich mich natürlich drüber. Nein, aber unsere Kinder, um das noch zu sagen, haben überhaupt auch einen wichtigen Anstoß für dieses Buch gegeben, denn wir sind damals, da waren die Kleinen, da waren die 3, 4, 5 Jahre alt, über Land gefahren und dann haben wir diese großen Strohballen im Sommer gesehen, diese großen runden Strohballen und mein Sohn hat mich gefragt, sag mal Papa, wie machen die das eigentlich, dass diese großen Strohballen so gepresst werden, wie werden die so gewickelt und ja, ich hatte damals eine ungefähre Idee, aber wirklich richtig erklären konnte ich sie ihm auch nicht und das war für mich der Anstoß, der Sache mal auf den Grund zu gehen und habe dann daraus die erste Kinderseite zum Thema Landtechnik gemacht und hatte, als diese Seite veröffentlicht war, gleich 3 Anfragen von Schulen, ob sie das verwenden können für den Unterricht. Natürlich konnten sie das. Und ja, das war sozusagen auch der Impuls unserer Kinder. Ja, freut mich insofern auch. Ja klar, und die freuen sich natürlich auch.
Du hörst einen Sohn, hörst du sagt, ja. Wie viele Kinder hörst du now?
2. Also 2, ein Sohn und eine Tochter.
Gisbert, kannst du dir vielleicht vorstellen, irgendwann einen Bauch für Kinder mit Münsterländer mit plattdeutschen Worten zu bringen?
Ja, ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich glaube, es gibt da auch schon das eine oder andere. Aber das muss schon pfiffig sein. Da wird es schwierig. Und das Problem bei Kinderbüchern insgesamt ist, dass die Autoren immer meinen, wir machen jetzt mal ein Kinderbuch und überzeugen damit die Kinder, dass das doch wichtig ist. Meiner Meinung nach ein völlig falscher Ansatz. Das muss spielerisch und auf Augenhöhe daherkommen und vor allem darf es nicht diesen Hauch von Volkspädagogik haben. Also dann ist man schon in die Irre gelaufen damit. Und wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen von der Sendung mit der Maus machen es super vor. Übrigens auch mit der Sprache. Das machen die ja von Beginn an, dass die einfach ihre Themen vorstellen und dann kommt ja immer noch mal die Ansage in irgendeiner Sprache. Vielleicht war auch mal Platt dabei. Ich weiß das gar nicht, aber war bestimmt mal.
Ob Kölsch, haben sie da circa mal gedonnen?
Kölsch war mit Sicherheit mal, vielleicht haben sie auch mal Sauerländer plattgebracht, aber ich finde, diese Art, das so beiläufig zu machen, so nebenbei zu machen, ohne sozusagen den Kindern das Gefühl zu geben, der Mann, die Frau, die dir das da erzählen, haben dann auch irgendwie so irgendwelche Überzeugungsabsichten, da haben sie die Kinder verloren. Da muss man, glaube ich, mit viel Kreativität und uns auch mit dem Blick von Kindern dran gehen und nicht mit dem Blick von heimatbeflissenen Erwachsenen, die das Plattdeutsche fördern wollen. Das geht in die Hose.
Dann wählt wir mal den Blick zurück, ob das Plattdeutsch gewinnen. Wann ich an das Plattdeutsch gedenke, fallet mate Eis, dat Bauk im Anfang war die Wort ein. Das ist ein Bauk, verhält ja tau Beginn sagt, über Flurnormen in Westfalen von 2007 teuen.
Das Buch war so nicht geplant. Es ist hervorgegangen aus einer Artikelserie im Wochenblatt. In dieser Artikelserie habe ich mich befasst mit dem westfälischen Flurnamenatlas, ein hochwissenschaftliches, fast schon linguistisches Werk von Dr. Gunther Müller von der Kommission für Mundart- und Namenforschung hier in Münster. Also wirklich eine Grundsatzanalyse zum Thema Flurnamen in Westfalen. Aber wie es so Wissenschaft mit sich bringt, nicht immer leicht verständlich. Und ich habe damals seine Anregung aufgenommen. Der Herr Müller hat mir mal auf irgendeiner Pressekonferenz gesagt, naja, Herr Strohdrees, es müsste mal eigentlich mal jemanden geben, der sozusagen dieses hochwissenschaftliche Werk ins sozusagen verständliche Deutsch überträgt. Und da habe ich mich mit ihm ein bisschen drüber unterhalten und der langen Rede kurzer Sinn, daraus ist diese Artikelserie im Wochenblatt entstanden, wo ich in jeder Woche ein Grundwort vorgestellt habe. Also Kamp, Geist, Heg, Egge, Horst, also diese Grundwörter, die wir in den meisten Flurnamen Westfalens finden und sozusagen alle, was drumherum hängt. Und das ist nicht nur bei den Lesern gut angekommen, sondern übrigens auch bei Dr. Müller und seinen wissenschaftlichen Kolleginnen und Kollegen. Und die haben dann angestoßen, daraus dieses Buch zu machen. Der Titel geht auf den allerersten Beitrag zurück, mit dem ich die Serie begonnen habe. Da ging es um die Wort, also eine der ältesten besiedelten Flächen in Westfalen, die so beschrieben werden, die Wort. Und deswegen ist das so schön doppeldeutig. Und ich habe erst überlegt, ob man das versteht, aber ich habe es mehreren Kolleginnen und Kollegen mal vorgelegt und die haben sofort gesagt, nimm das, das ist wirklich eingängig und dabei bin ich geblieben und habe also dieses Buch dann damit erarbeitet. Die Beiträge aus dem Wochenblatt habe ich nochmal überarbeitet, nochmal ein bisschen aktualisiert. Es sind noch 2, 3 Beiträge dazugekommen, um das rund zu machen. Also insofern, das war nochmal eine schöne Arbeit, das da die Flurnamen zu erklären.
Dein nächstes Buch von 2024 hat jüdisches Landleben, vergessene Welten in Westfalen. Da habe ich mir erst mal die Augen rieben. Vom jüdischen Landleben habe ich vielleicht mal was bei Anatevkas Sohn, aber das war ja in Russland. Jodse Landleben bei uns in Westfalen und wann ich mir dann näher fürstelle, so haben auch platt kuiert. Bio, was das möglich? Was der Arbeit auf dem Land, also Bure koscher?
Ja, ist das koscher, ja, natürlich. Das sind tatsächlich die vergessenen Welten in Westfalen, wie ich es im Untertitel genannt habe. Aber man müsste eigentlich historisch genauer sagen, es sind die zerstörten Welten in Westfalen. Oder um es noch weiter zuzuspitzen, die ermordeten Welten in Westfalen. Diese Welt ist untergegangen, ist zerstört worden im Nationalsozialismus und nicht wieder auferstanden. Im Gegensatz zu den städtischen jüdischen Gemeinden, die ja wieder sozusagen gegründet worden sind nach 45 unter sehr, sehr, sehr schwierigen Voraussetzungen. Aber die ländlichen jüdischen Gemeinden, die es ja in jedem zweiten, dritten Dorf gab, zum Teil sehr kleine Gemeinden, manchmal waren es nur ein paar Familien, die sind nicht wieder sozusagen erstanden. Die letzten Hinweise, die finden wir, wenn wir mit offenen Augen durch die Landschaft fahren. Es gibt viele Orte mit kleinen jüdischen Friedhöfen. Manche haben auch Gedenkstätten an die ehemaligen Synagogen, die es dort auch gab. Also es gab nicht nur Synagogen in Münster, Bielefeld, Dortmund, Herford, Arnsberg, Siegen, sondern eben auch in den ganz kleinen Orten in Westfalen. Und mir war das wichtig, dieses ländliche Vorzeichen zu zeigen.
Gisbert, da erinnere ich mich wahnsinnig gern an eine Sendung, die ich für 9 Jahren gemacht habe. Vor 10 Jahren habe ich bei Hiegemann unterwegs die Fachwerksynagoge in Padberg besucht. Da war eine israelische Delegation aus Haifa zu Gast. Und die Leute waren ganz erstaunt, weil sie nicht wussten, dass es auch auf dem Land Synagogen gab. Und hier jetzt ein Ausschnitt aus der Sendung Hiegemann unterwegs in Padberg vom Dezember 2014.
Sivi Bem, Shalom.
Shalom, Shalom. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist für uns eine wunderschöne Sache, diese kleine erhaltene Synagoge zu sehen. Es ist beruhigend, wirklich.
Warum beruhigt Sie das?
Ja, weil Man merkt, dass die Einwohner hier oder besonders dieser Verein von Herr Becker, ich weiß nicht, ob das ein Verein ist, aber auf jeden Fall, dass die wirklich der Geschichte der Juden dadurch achten und respektieren. Es ist für uns unvorstellbar, dass überhaupt hier in solche kleine Ecke noch Juden gelebt haben. Wenn wir über den Zweiten Weltkrieg oder wenn wir von den Shoah sprechen, dann sprechen wir immer nur von den großen Städten, über die Ereignisse, die in Berlin waren oder irgendwo in München etc. Man spricht nur von ganz großen Orten und plötzlich man merkt, dass hier in so einem kleinen Ort, so pastoralisch gelegt, so ein Platz wie Padberg, gab auch Juden vorher und nicht nur so vor kurzer Zeit, vor hunderte Jahre. Und das ist für uns eine ganz große Überraschung. Ebenso auch die Tatsache, dass die Juden so schön und so gut zusammen mit Christen gelebt haben und auch so deren Religion hier ausüben könnten ohne Probleme. Und das ist für uns faszinierend, ja?
Ja, und faszinierend wahrscheinlich auch diese schöne kleine Synagoge, die noch erhalten ist.
Unbedingt, unbedingt für uns so eine kleine süße Synagoge zu sehen, das ist so wie ein Perl, ja. Wirklich wie ein Perl, wirklich. Da, als wir hier vor dem Haus gestanden sind, da habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein, dass hier mal eine Synagoge war. Und wenn man da reinkommt, man kann sich vorstellen, wie die Juden hier standen und den Gottesdienst geführt haben, in so eine gemütliche Atmosphäre, ne? Ich werde auch das weiter in Israel darüber berichten und erzählen, dass es gibt's noch Deutschen, deren Herz dafür liegen, um diese Teil der Geschichte weiterzuerzählen und auch an die neue Generation weiter zu übergeben. So ein Gebäude zu halten, wo eigentlich es gibt keine Nutzung dafür heutzutage. Es gibt keinen Minyan, es gibt keinen Zehnmänner, der hinkommen können und beten. Es gibt keinen Juden hier mehr im Dorf. Und trotzdem, man gibt sein Herz und seine Energie dafür, es zu halten und es weiter zu vermitteln an anderen und die Geschichte zu erzählen von diesen Juden. So ein Haus, das ist das beste Zeugnis für den historischen Teil der Juden hier in Padberg, ja?
Dankeschön.
Alles Gute und Shalom, Shalom.
Sylvie Behm aus Haifa war das. Vor 10 Jahren hat sie Padberg besucht, ein Dörfchen mit gerade mal 500 Einwohnern. Dass es die Fachwerksynagoge in Padberg noch gibt, liegt vielleicht auch an der geschichtlichen Tatsache, dass die letzten jüdischen Bewohner den Ort schon lange vor der Shoah verlassen haben. Ja, und das bestätigt ja, Gisbert, das, was wir schon gesagt haben, das jüdische Landleben in Deutschland und vor allen Dingen auch in Westfalen ist kaum bekannt, kaum Teil der Geschichte.
Genau. Und was du am Anfang gesagt hast, stimmt natürlich. Wenn wir heute an jüdische Geschichte denken, an berühmte Personen, dann fällt uns ein Walter Rathenau, Hannah Arendt. Aber dass es jüdisches Leben eben nicht nur in den großen Städten gab, sondern auf dem Dorf, das ist aus dem allgemeinen Bewusstsein heute fast vollständig vergessen.
Ja, wie wir gehört haben, nicht nur bei uns vergessen, sondern eben auch in Israel ist dieses Wissen nicht mehr vorhanden.
Und noch mehr vergessen ist die Tatsache, dass die ja häufig auch Landwirtschaft betrieben haben. Die meisten von ihnen nebenbei, aber eben, sie haben das auch betrieben und haben eine sehr interessante Wirtschaftsform entwickelt. Aber es waren eben unter den Handelsleuten eben auch vor allem viele Viehhändler, gab es in jedem Dorf eigentlich in Westfalen, jüdische Viehhändler, die dann häufig nebenbei noch eine Metzgerei betrieben haben, eine Fleischerei, die dann auch noch mit Textilien oder sonstigen Kurzwaren oder mit Saatgut gehandelt haben. Also das war so das Konglomerat. Die haben häufig mehrere Wirtschaftszweige gehabt. Und die heute ganz modernes Konzept eigentlich, ne? Diversifizierung nennen wir das heute. Also wenn das in dem einen Zweig nicht läuft, dann läuft es im anderen. So, aber diese Welten sind komplett vergessen oder auch so Dinge, wie ich im Buch beschrieben habe, der allererste Traktor, der in Westfalen zusammengeschraubt worden ist, ist konstruiert worden bei einer jüdischen Baufirma Michelsohn in Minden. Oder ein anderes Beispiel, Neunkirchen bei Riedberg hat einen ganz großen, damals großen Landmaschinenunternehmer gehabt, die Zentrifugen gebaut und gehandelt haben, die Firma Kemper und Lohnsberg, also wirklich, die das ganze Dorf elektrifiziert haben. Es war die erste Fabrik überhaupt in der Gegend. Also die haben sozusagen dieses ganze ländliche Dörflein, wenn ich es mal sagen darf, in die Moderne gehoben und sind haben unter übelsten Bedingungen, Novemberpogrom und so weiter, will ich hier nur andeuten, zerstört worden, sind übrigens auch lange geleitet worden von zwei Frauen. Auch ganz interessant. Ja, das sind alles Geschichten, die aus der westfälischen Geschichte vergessen sind.
Und diese Westfalen mit jüdischer Religion, die hätte ja auch platt gehört.
Ja, sie mussten. Sie mussten damals platt gehören. Alle haben platt gesprochen. Wer mit einem Bauern handeln wollte, der musste platt sprechen können. Die Juden hatten dann ja auch noch häufig diese sogenannte Viehhändlersprache, die Bauern ja auch sprachen, also auch die Nichtjuden. Wenn es um Viehhandel ging, dann gab es dann dieses, in Münster gibt es sozusagen einen Seitenzweig dieser Sprache, Masematte, aber gibt es in Rottwelsch-Mischung gibt es da drin, also hebräische Wörter und aber so eine deutsche Grammatik. Deswegen haben das Forscher auch häufig jüdisch-deutsch genannt. Also eine sehr interessante Kombination. Die wurde auf dem Land gesprochen, wenn es um Viehhandel ging. Ansonsten sprachen die Juden und die Jüdinnen Plattdeutsch. Und ich habe in meinem Buch ja auch zwei plattdeutsche Dichter jüdischer Herkunft vorgestellt. Der eine ist Eli Markus. Hier in Münster ist er bis heute unvergessen, hat für die Theaterbühnen geschrieben. Und der andere ist nicht ganz so bekannt, aber hat wirklich faszinierende, interessante Gedichte geschrieben, auch mit durchaus politischen Aussagen. Karl van der Linde in der Grafschaft Bentheim war da auch sehr beliebt in den 20er Jahren, bis diese völkische braune Bewegung stärker wurde, wo man ihn dann so ein bisschen an die Seite gedrängt hat. Und man hat ihn dann nachher auf dem jüdischen Friedhof beigesetzt. Und in der Öffentlichkeit wurde aber nicht geschrieben auf dem jüdischen Friedhof, sondern an der und der Straße. Die Insider wussten genau, an der Straße liegt der jüdische Friedhof. Also es wurde verdrängt.
Um das Ganze mal auf den Punkt zu bringen, das soll ja von Göring stammen, der Satz, wer Jude ist, bestimme ich.
Ja, ja, absolut.
Daran kann man diesen Irrsinn ja auch sehen.
Absolut, absolut, ja.
Gisbert, Dio kümmest viel Römer in Westfalen. Welche Verbindungen hier ist Dio im Sjörlande? Etricher der Schaunbauk, ein Gutshof mit Stallgeruch, Landleben auf Gut Kannstein von 2011.
Das stimmt. Das war Alexander von Elverfeld, den ich durch einen Zufall kennengelernt habe, der eine sehr beeindruckende Persönlichkeit war, genau. Ich werde nie vergessen, wie ich ihm zum ersten Mal begegnet bin in Kannstein am Schloss. Sehr eindrucksvoll. Und dann habe ich ihm gesagt, ich wusste nicht, wie ich ihn anreden sollte. Einige Adlige wollen ja immer noch gerne Durchlaucht, Baron oder sonst wie angeredet werden. Dann habe ich ihm gesagt, sagen Sie mal, wie muss ich Sie anreden, ohne einen Fehler zu machen? Und dann hat er zu mir gesagt, Elverfeld, Herr Elverfeld. Und dann hat er auch gemerkt, dass ich da etwas erstaunt war. Und er sagte zu mir, ja, er sei also lange Jahre in den USA gewesen, wo es bekanntlich keinen Adel gibt und wo er auch immer Elverfeld geheißen hat. Und das hat ihm immer gefallen. Der Mann war durch und durch Demokrat, also in diesem Sinne auch Demokrat und Republikaner, ja, also, ne, und ganz ohne diese Allüren, die dem einen oder anderen ja auch schon mal nachgesagt werden. Das hatte er gar nicht. Sehr angenehmer Mensch. Er hat seine Erinnerungen geschrieben, die sehr eindrucksvoll, wie ich finde, auch ja, dieses Landleben in Kannstein, diesen kleinen, dörflich, halbadligen Kosmos sehr gut schildern und durchaus auch kritisch, selbstkritisch. Das fand ich interessant. Und er hat das im Eigenverlag rausgegeben und wir haben das nochmal in einer ja, etwas schöneren Ausgabe hier im Landwirtschaftsverlag edieren können. Er hat das sehr stark unterstützt. Wir haben sehr viele Fotos von ihm übernehmen können. Landleben wirklich ganz ohne Glanz und Gloria und ohne Glitzer. Aber in allen Tiefen und Untiefen hat er das dargestellt. Also ich fand es beeindruckend und es war einfach auch eine wirklich tolle Zusammenarbeit mit dem Mann. Ja, und ansonsten im Sauerland bin ich durchaus schon unterwegs. So ist es nicht. Also ich nehme regelmäßig, bin sogar Mitorganisator eines Journalistentreffens im Kloster Meschede Tal, wo sich also Journalistinnen und Journalisten aus dem gesamten nordwestdeutschen Raum regelmäßig treffen zum Austausch. Übrigens mit den Mönchen immer. Das ist immer eine sehr spannende Diskussion. Ein faszinierender Ort. Ich war auch mal im Kloster Meschede zu Reportagezwecken, Dort auch übernachtet, bin morgens um 4 Uhr aufgestanden, um mit Pater Reinhard in den Kuhstall zu gehen und habe dann über diese Nacht und den Tag im Kloster eine Reportage im Wochenblatt geschrieben und seinen ständigen Kleiderwechsel. Also mal hat er einen Melkeranzug gehabt und dann hat er wieder seine Kutte und dann musste er zum Gebet und dann wieder zurück in den Stall, weil gerade eine Kuh melkt wurde. Dann musste er wieder zum Gebet. Also das ging ständig hin und her. Das war schon eindrucksvoll. Ja, in diesem Sinne, wenn er mich hört, schöne Grüße an Pater Reinhard.
Ich habe ja im Benediktinerkloster Meskede mal eine Reportage über Apfelsaft gemacht. Ich habe da mal eine Apfelreportage über die Apfelernte und die Apfelsaftherstellung gemacht im Kloster und wir haben es auch vorgestellt, diesen Klangraum dort, den Klangturm.
Ja.
Und im August dieses Jahr findet dort auch die Jahreshauptversammlung des Sauerländer Heimatbundes statt.
Ah, ich komme, okay. Vielleicht noch einen Bezug zum Sauerland. Ich hatte ja die Serie im Wochenblatt Jüdisches Landleben verfasst, aus der dann dieses Buch entstanden ist. Also ein Drittel des Buches geht auf die Serie zurück. Zwei Drittel habe ich nachträglich noch recherchiert. Die Serie ist im Wochenblatt erschienen und dann bekam ich eine Einladung von Frau Kirsch-Stracke, Sauerländer Heimatbund, auf die Hohe Bracht, ob ich denn dort mal teilnehmen würde. Ich glaube, das war sogar ein Sonntagmorgen und einen Vortrag halten könnte über dieses Thema jüdisches Landleben. Das fand sie spannend. Für mich war das so ein bisschen so ein Testlauf, um mal zu gucken, mich mit sozusagen den Leserinnen und Lesern auszutauschen. Und ich habe zugesagt, bin dorthin gefahren. Man fährt ja von Münster aus, ist ja wirklich eine Ewigkeit bis dahin, aber ich habe es nicht bereut. Denn wie sie mir und die anderen Veranstalter dann gesagt haben, ja, sie hätten mit 15, 20 Teilnehmern gerechnet und es waren, glaube ich, nach meiner Erinnerung waren so 50, 60 Leute da. Darunter sehr viele junge Leute oder Mittelalter, wenn ich das so sagen darf, die noch nie dort beim Sauerländer Heimatbund gesehen worden sind. Also die fanden Interesse an diesem Thema. Es gab eine wirklich eindrucksvolle Diskussion und das hat mich wirklich auch darin bestärkt, aus dieser Serie dann tatsächlich ein Buch zu entwickeln. Ein Anstoß, wie gesagt, kam von der Hohen Bracht.
Und ich weiß auch noch eine Verbindung. Er tritt eine Verbindung aus Sundern.
Ja, Sundern ist ja unser Chef, ne? Patrick Liste kommt aus Sundern und schleppt immer halb Sundern an, was die Themen angeht. Nein, Spaß beiseite. Unser Chefredakteur kommt aus Sundern. Patrick Liste ist dort wirklich toll vernetzt, wie ich das so mitbekommen habe. Wir hatten nämlich vor einigen Monaten die Ehre, wir waren dort eingeladen in Sundern. Wir haben unseren Redaktionsausflug dorthin gemacht und ganz ehrlich, am Sorpesee war ich bis dahin wirklich noch nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr werdet es mir im Sauerland jetzt nicht glauben, aber es ist so, ich bin da wirklich noch nicht gewesen. Und wir haben den Tag genossen. Das war wirklich einer der schönsten Redaktionsausflüge, die wir hatten. Tolles Wetter, wir konnten schwimmen, wir haben ein bisschen gegrillt, ein Bierchen getrunken. Der Vorsitzende des örtlichen Heimatvereins hat uns so ein bisschen was über den Sorpesee erzählt. Also es war wirklich alles beeindruckend. Sehr schön.
Oh, die Seenlandschaft im Sauerland, die muss man sehen. Du hörst ja den Blick ob dein Lui in Westfalen. Kannst du aufschätzen, wie viel Plattdeutsch get lieven Dündach von da genau da ist? Rittet neu Lui dein Platt in der Familie, ungernein im Dorpe oder ob der Arbeit kuhern, kühren, körn, schnacken, porten?
Naja, doch, die gibt es schon. Doch, 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 die gibt es schon. Also unser früherer Chefredakteur Anselm Richard erzählt mir immer, und ich habe es auch mal mitbekommen, seine Frau kommt übrigens gebürtig aus Eslohe. Sie spricht mit oder hat mit ihren Kindern immer Plattdeutsch gesprochen, also das Sauerländer Platt. Also ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt sicher viele Familien oder auch Vereine, in denen Plattdeutsch gesprochen wird. Aber das ist dann nicht so, fällt dann einfach nicht so auf und ist dann nicht mehr so präsent. Aber ich nehme schon wahr, dass die Jüngeren das nicht mehr so unbedingt tun. Ich denke, im Sauerland wird das noch gut gepflegt. Im westlichen Münsterland merke ich das sehr häufig, wenn ich dort aufs Land fahre, kommen sehr häufig plattdeutsche Fragen oder auch besondere Gespräche in Gang auf Plattdeutsch. Das merkt man dann schon, aber es ist stark auf dem Rückzug. Da müssen wir uns nichts vormachen.
Hier ist die Wünschke für das Plattdeutsche im Westfalen für die Zukunft.
Naja, ich sag mal, als Historiker, wenn man das Plattdeutsche nicht kann, kann man die Quellen nicht verstehen. die wir haben, meinetwegen aus der Hansezeit oder aus der Täuferzeit, die sind alle in Niederdeutsch, oder auch die alten Hofakten, die kann man nicht verstehen. Insofern ist das nicht nur billige Traditionspflege oder so ein bisschen Heimattümelei, sondern es ist tatsächlich auch Sprachwissen, das verloren geht. Mit dem Wissen gehen ja auch die Kenntnisse über die ganzen Bezüge, über die Vorgeschichte meinetwegen eines Hofes, einer Bauerschaft, einer Gemeinde verloren. Das ist schade. Ich würde mir da schon manchmal wünschen, dass es da Medien gibt, vor allem Hörfunk. Sprache funktioniert nun mal übers Sprechen und übers Hören, übers Zuhören. Das spricht übrigens auch gegen ein Kinderbuch, das zu machen, weil das übers Lesen geht und Kinder lernen erst zu lesen. Wenn sie lernen, Plattdeutsch zu lesen, ist das eine schwierige Sache. Aber zurück, ich glaube, dass der Hörfunk und überhaupt Hörmedien, egal ob öffentlich-rechtlich oder übers Internet, private Initiativen, viel, viel wichtiger sind. Und das Theater halte ich auch für sehr wichtig. Das bindet nicht nur sozusagen das Engagement der Leute im Dorf, sondern es spricht ja auch ein großes Publikum an. Da würde ich mir allerdings manchmal wünschen, dass die Themen etwas anspruchsvoller wären. Das muss nicht Hoch- und High-End-Literatur sein, aber manches Mal ist es doch ein bisschen platt und ein bisschen der verkaufte Opa. Da ist, glaube ich, Luft nach oben. Dem Publikum kann man auch, was Plattdeutsch angeht, mit Sicherheit mehr zumuten, als viele glauben.
Und Plattdeutsch ist nicht ment ne Witzke, ne Dönekensprocke.
So ist es. Das sehe ich ganz genauso. Wie übrigens Karl van der Linde mit seinen Gedichten übrigens auch schon in 30er Jahren und 20er Jahren gut auf den Punkt gebracht hat. Aus meinem Buch, der jüdische Dichter aus Bentheim.
Hier ist so dein Bauk da. Kannst du es das mal fürdrängen?
Also ich kann es ja mal probieren, jetzt muss ich mal selber eben blättern. Denn die Reichstagswahl, das ist schon klasse. Vor allem passiert das. Passt das? Es ist im Prinzip kein Vergang dran. Das ist bis heute aktuell.
Ja, wann Fedorne Lesse Wählerin gedenket.
Also, der Reichstagswahl von Karl van der Linde. Der erste Redner sprök nicht schlecht. Vorzeichne Lühe, dem Mann hef recht. Da kamen anderen Rechtsverfechter, so sehen sie all, de hef noch rechter. Aber was ich nun einen Redner fünd, den Schmeicheln beter noch verstünd, in sech Landlöhe sind nicht die Schlechtsten, sech wie, dem Mann heft doch am rechtsten. Aber dobi bleeft nicht, korte rup, tritt wie ein anderen Redner, ob der sech wie sit ja deb in Kolk, Schuld heft dran, dat Judenvolk. Drum möcht je wählen die Partei, die christlich ist, en judenfrei. Als nur der nächste Redner kam, mögt die von Anna sieht den Dampf. Hieß nicht, die Partei voll Judenhass ist selbst heel versippt, verjudet, was? Mir dücht, dat altid wal so bliff, dat et schlechte und kurde Juden chiff. Maria, Josef, en Tolest, der Apostel, sind ook Judenwest.
Schrieb Karl van der Linde, ein Westfale jüdischen Glaubens, ein jüdischer Westfale, wie ihr möchtet. Danke, Gisbert Strohdrees, für wunderbare feiertig Minuten Plattmarkers in NRW. Und wenn ihr all unsere Podcasts nochmal nachhören wollt, findet ihr die auf unserer Projektseite plattnrw.de und auch auf der Seite nrvision.de in der Mediathek von NR Vision in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dortmund.
Die NRW-Stiftung präsentierte euch
Plattmarkers in Nordrhein-Westfalen.
Der kommende Podcast im April hat Wie morgt Theater und Markus Siegemann wünscht euch New Now. Eine schöne Tiet und ich sage Hutron und mit ob'm andermal.
Westfalenwelle.